Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch, einen schönen Sonntag. Heute mache ich Fortsetzung an dem, was ich gestern gemacht habe, an der Predigt von Gebet. Gestern sprach ich die verborgene Kraft des Betens, was Beten bedeutet. Beter sind Weltenbezwinger, sie kämpfen den guten Kampf und unser Kampf passiert im Gebet. Wir kämpfen nicht mit Fürsten, Mächten und Gewalten hier auf der Erde, im Fleisch, sondern wir kämpfen im Geist. Und im Gebet liegt eine große Kraft. Dass Gott lebt, weiß ich nur, wenn ich eine Gebetserhörung habe. Und ein Gebet und die Gebetserhörungen sind schlagbare Beweise für die Gegenwart Gottes, dass Gott existiert, dass Gott lebt. Zum Billy Graham kam einmal eine Dame und sagte, also Gott ist tot. Sagte, das gibt's doch gar nicht. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Verstehst? Wenn wir mit Gott sprechen, da haben wir was in der Hand. Gott lebt, Gott existiert, wenn er antwortet, Gebetserhörungen. Mein Thema heute ist apostolisches Beten. Eine Stufe höher gehe ich als das, was wir gestern betrachtet haben. Gott hört uns, wenn wir ihn anrufen. Aber wie soll ich ihn anrufen? Und der Glaube kommt aus der Bibel. Gläubige reagieren, regieren und handeln, nachdem sie beten. Beter sind Wundervollbringer. Jeder Gläubige, der beten kann, der vollbringt Wunder und wir sollten Wunder vollbringen in unserem Leben. Zeichen und Wunder sollen unser Leben begleiten. Gläubige regieren durch das Gebet. Wenn ich nur an Josua denke, der Josua sagte, Sonne stehe still und die Sonne stand still und der Mond ebenfalls. Also man kann sogar kosmische Kräfte in Bewegung bringen, wenn man beten kann. Man kann das Wetter aufhalten. In Deutschland würde vielleicht viel besser aussehen mit den ganzen Hochwasserkatastrophen und so weiter, hätten die Menschen mehr gebetet. Wenn sie wissen, die Flut kommt, nicht nur die Sirenen einschalten, sondern Herr, halte das Wasser auf. In der Bibel lesen wir immer wieder, Elia hat gebetet und es hat nicht geregnet 3,5 Jahre und er hat gebetet wieder und der Regen kam wieder. Beter sind Wundervollbringer. Beter bestimmen über das Wetter. Gebetserhörung ist eine große geistliche Kraft. Gestern also diese verborgene Kraft des Betens und ich habe noch einen Anhang gehabt noch dazu. Diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Viele Menschen beten, aber sie glauben nicht. In Spanien, da gab es eine ganz große Dürre, da hat der katholische Bischof die ganze Kirchengemeinde, die ganze Diözese aufgerufen zum Gebet. Und da kamen sehr viele Leute zum Gebet gegen die Dürre. Und da ist ein kleines Mädchen, bringt einen Regenschirm. Dann wurde sie gefragt, warum trägst du denn, hast du einen Regenschirm dabei? Ja, glaubt ihr, wenn es anfängt zu regnen, dass ich dann nass werde? Ich will nicht nass werden. Weil so viele beten und glauben nicht. Also Glaube, Gebet, das sind Mächte. Nach deinem Glauben wird es geschehen. So, die Jünger haben gebetet, dass sogar die Wände gewackelt haben auf dem oberen Söller. Da wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Städte bewegte sich, so heißt es in der Apostelgeschichte. Wir wollen heute lernen und mal den Apostel Paulus betrachten, wie er gebetet hat. Und da gibt es noch eine ganze Menge unentdeckte Verheißungen, Worte Gottes. Beten ist wie ein Schlüsselbund. Du hast einen ganzen Schlüsselbund in der Hand und du kannst die Schatzkammer Gottes aufschließen durch dein Gebet. Du hast familiäre Probleme, du hast finanzielle Probleme, du hast emotionelle Probleme. Du kannst beten. Für jedes Anliegen gibt es einen Schlüssel zu den Schatzkammern Gottes. Und so viele Menschen, sie haben den Schlüssel, aber ihre Schlüssel sind rostig. Was du nicht gebrauchst, das wird rostig. Ja, so viele nicht gebrauchte Schlüssel, verstehst du, schon lange nicht mehr bedient, das geht gar nicht mehr so auf, verstehst du, dann fummelst da rum. Gottes Verheißungen und Anweisungen müssen erprobt werden. Es fängt ganz klein an, du musst lernen, vielleicht für 10 Euro zu beten, dann kannst du für 100 Euro beten und dann kannst du auch für 1000 Euro nachher beten. Aber du solltest aufhören, gleich mit 1000 Euro zu beten, wenn du nicht mal für 10 Euro beten kannst. Lass uns im Kleinen anfangen, in kleinen Schritten, in aller Liebe. Wir haben so viele Wünsche, so viele Bedürfnisse, so viele Anliegen und sie müssen einfach im Gebet umgestaltet werden, im Gebet gekleidet werden, im Gebet formuliert werden. So wie die Apostel damals, die haben gebetet, die haben jedes Anliegen einfach aufgegriffen und vor Gott gebracht. Und wir sind auch nichts anderes als Menschen, die dir leere Gefäße, damals nahm ich gestern nahm ich das Bild von der Witwe, der Gerichtsvollzieher stand vor der Tür und diese Witwe hat Probleme gehabt, geht zum Propheten, Prophet, was soll ich machen? Und der Prophet sagt, geh und sammle in deiner Nachbarschaft leere Gefäße und derer nicht wenige. und sie hat die Gefäße gesammelt. Und dann sagt der Prophet, und jetzt schließ dich in deine Kammer, das ist Bild auf das Gebet, und dann du und deine zwei Buben, und da würde das Wunder erleben. Und sie haben das Wunder erlebt. Der eine hat das Öl gereicht und sie hat rübergeschüttet in das leere Gefäß, und da wurden alle Gefäße voll. Und als das letzte Gefäß gefüllt wurde, hörte der Segen auf. Und das ist ein Geheimnis, wenn wir aufhören, den Segen auszuteilen, wenn wir nicht mehr gesegnet werden, dann hört der Segen auf. Du brauchst viele leere Gefäße. Die leeren Gefäße sind für mich Probleme von den Nachbarn, von der Nachbarin oder von der Firma oder von, ja, mein Partner, mein Freund oder Freundin, was auch immer ist. Wir haben leere Gefäße. Bringt die leeren Gefäße zu Gott. Und wenn die Frau 50 Gefäße gehabt hat, was sie angebettelt hat oder gesammelt hat, dann sind alle 50 Gefäße voll. Hätte sie 500 Gefäße gehabt, dann wären alle 500 Gefäße voll gewesen. Und deshalb, Gott ist nicht begrenzt. Nur wir mit unserem Denken, mit unserem Verstehen, mit unserem Handeln begrenzen Gott. Also, lerne apostolisch zu beten. Das wollen wir heute tun. So wie die Apostel gebetet haben. Ich lese dir erst einmal von Paulus in 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8. Und da heißt es, er spricht von diesen korinthischen Gläubigen. Dort gab es sehr viele Strapazen, die er auf dieser Missionsreise durchgemacht hat. Und er schreibt, liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Ihr sollt wissen. Also Gebet ist, da musst du mitteilen dein Anliegen. Man muss dabei sprechen oder Rundbrief verschicken oder was auch immer ist. Und wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Apostel Paulus. Auch Heilige müssen mal durch die Hölle und durch tiefe Täler durch. Unser Tod schien uns unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Und das ist, wenn du betest, du verlässt dich nicht mehr auf dich selbst, sondern auf den, der die Toten lebendig macht. Und tatsächlich, Gott hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und er wird es auch in Zukunft tun. Wir verlassen uns nicht, wenn wir beten, ich verlasse mich nicht auf Menschen, ich verlasse mich nicht auf die Ärzte, ich verlasse mich nicht auf die Spritze, ich verlasse mich auf gar nichts, nicht auf die Medikamente, auf gar nichts, nicht einmal auf den Pastor verlasse ich verlasse mich auf Gott. Und ich war am Leben verzagt, mit dem Leben schon abgeschlossen. Und tatsächlich, Gott hat uns gerettet, Lob und Dank. Und dazu tragen auch eure Gebete uns bei. Und das ist so wichtig, dass wir füreinander beten. Dass wir für das Reich Gottes beten. Dass wir über das Gebet regieren. Nicht reagieren nur, sondern regieren. Wir sind zum Regieren bestimmt. Wir sind Priester. Und Priester schließen den Himmel auf und schließen den Himmel zu. Sie haben eine große Funktion. Und so werden wir nicht verzweifeln und verzagen. Wir werden nicht nur gerettet, sondern wir danken Gott für euch, dass er uns gnädig gewesen ist und uns bewahrt hat. Gott hat uns errettet. Lasst uns anfangen zu beten, so wie die Apostel gebetet haben. Füreinander, miteinander, was auch immer ist, auch für sich ganz allein. Wir müssen auch manchmal lernen, ganz allein für uns zu beten. Unsere persönlichen Gebete, aber es gibt persönliche Gebete, es gibt allgemeine Gebete und es gibt Fürbitte. So, und Paulus sagt hier weiter, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er uns auch weiterhin befreien wird von den Schwierigkeiten, Problemen, was auch immer ist, wie auch immer. Wenn ihr uns durch eure Gebete hilft, dann werden viele die Gnade Gottes erleben. Wir müssen einander unterstützen, damit die Gnade Gottes noch viele Menschen segnet, durch uns, durch dich und durch mich. Und Paulus sprach hier nicht beiläufig über das Gebet. Er sagte nicht einfach, dass er auf dieser Missionsreise wusste, man kann ja zu Hause auch beten. Nein, er hat gerungen, Geschwister, betet für die Sache Gottes. Das Reich Gottes muss vorwärts gehen. Der Teufel wütet, ist ein Wüterich. Und wir kämpfen im Himmel, nicht hier auf Erden. Beter kämpfen im Himmel und nicht auf der Erde hier. Wir sind auf der Erde, wir knien uns hin, wir sind ganz nah der Erde, aber wir kämpfen mit dem Himmel und da ist etwas im Gange und der Kampf im Himmel erfordert harte Arbeit, Knochenarbeit, Geistesarbeit. Nach Matthäus Kapitel 11, Vers 12 lese ich, seit Johannes den Täufer, seitdem er begann zu wirken und so weiter, ist Gottes himmlisches Reich immer näher gerückt. Bis heute setzt es sich machtvoll durch, auch wenn andere mit Gewalt verhindern wollen. Da gibt es Mächte um dich herum, die wollen es verhindern, dass du nicht hierher kommst zum Gottesdienst, dass du nicht mehr aufstehst. Ja, und in der Bibel heißt es, die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Wahre Gläubige sind Gewaltmenschen. Entschuldigung. Nicht nur sanfte, liebe Heilandsleute. Nein, Gewaltmenschen. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und die gehen drauf los und die beten durch, bis die Fetzen fliegen. Ja. Bis heute ist das Reich Gottes nur gewaltsam vorangekommen, weil Menschen gesagt haben, das nehme ich nicht hin. Den Unglauben, den Teufel, die Krankheit, die Probleme, den Atheismus, das nehme ich gar nicht hin. Sie haben gebetet und sie haben es weggebetet, diese Dinge. Ja, nur energische Leute ergreifen das Reich Gottes, die anpacken, die etwas in Angriff nehmen, die etwas loslassen, loslegen. Wir werden beten. Und Geschwister, wenn wir entdecken, dass das Gebet eine Kraft ist, dann werden wir nicht mehr aufhören. Wie mit Essen und Trinken. Verstehst du? Das ist unser Element. Ja. Dann engagieren wir, dann werden wir Draufgänger und so weiter. Und dann werden die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden. Aber der Teufel hat die Gemeinde Jesu überwunden. Schau den Westen an. Schau den Osten an, verstehst du? Solange die Christen im Gefängnis waren, solange sie füreinander gebetet haben, solange wuchs das Reich Gottes im Osten, unter den Atheisten, im Kommunismus, in der Sowjetunion. Aber jetzt haben wir alles, wir haben Dollar, wir haben Rubel, wir haben Euro. Was, das machen die Ärzte schon und so weiter. Nein, da wo kein Arzt mehr da ist, da brauchen wir die Hilfe Gottes. Gebet ist ein Zeichen des geistlichen Lebens. Und ich habe Gott begriffen, zeigt es, wenn ich bete, ich vertraue Gott, ich wende die Kraft Gottes an, ich setze die Kraft Gottes um. Vater, halte diese Sturmflut auf, halte diesen Sturm auf. Christen haben gebetet und sie haben Wunder erlebt. Auch wenn sie vielleicht Schiffbruch erlitten haben, wie der Apostel Paulus. Sie haben gegessen da im Sturm, ja, Abendmahl gefeiert miteinander, 270 Seelen. Und dann hat der Apostel Paulus dann gebetet und hat gesagt, das Schiff wird kentern, die werden auf der Sandbank laufen, aber alle, die mitfahren, die werden gerettet werden. Nur das Schiff geht verloren. Weißt du, das Materielle geht verloren. Du musst am Materiellen nicht hängen. Das Irdische vergeht, was du siehst. Gebäude vergehen, materielle Dinge vergehen, alles vergeht. Aber die Seelen, 270 Seelen sind gerettet worden. Beten ist wie einem Ertrinken nachzuspringen und ihn retten. Man tut alles, was man kann. Da gibt man sogar einen Genickschlag, schlägt man halb tot, damit man ihn aus dem Wasser holen kann. Denn der Ertrinkende, der strampelt und wehrt sich, den kannst du gar nicht retten. Wenn du Rettungsschwimmer mal warst oder gelernt hast und so weiter, du weißt, wie man einen Ertrinkenden rettet, da muss man nicht zimperlich umgehen. So, der Heiland hat dich lieb. Preis dem Herrn, Halleluja. Nein, da muss so knallhart angehen. Das ist apostolisches Beten. Nicht nachlassen. Für Paulus ist das Gebet keine Nebensache, sondern das Wichtigste, das Allerwichtigste. Das Gebet hat in seinem Leben einen großen Einfluss gehabt. Und das Gebet hat einen großen Einfluss auf das ganze Heilsgeschehen der Welt. Auf das Heilsgeschehen, auf die ganze Mission, auf alles, was da passiert, auf die Entwicklung des Reiches Gottes. Ist so wichtig. Wir haben eine Fabel, eine Legende vom Herkules, diesem großen, kräftigen Helden, der da am Gibraltar die Säulen hält anscheinend, verstehst? Und dieses Bild in dieser Fabel von Herkules, da heißt es, da wird erzählt, man konnte ihn nicht besiegen. Und wenn er manchmal zu Boden fiel, dann berührte die Erde und hat von der Mutter Erde, denn er war einer von der Erde, hat wieder Kraft bekommen, sprang wieder auf und war wieder dieser starke Herkules, dieser starke Riese. Jedes Mal, wenn er niedergeworfen wurde und die Erde berührte, hat er neue Kraft empfangen. Und genauso ist es bei uns, wenn wir niedergeworfen werden, niedergewalzt werden, niedergemacht werden, wenn wir den Himmel berühren, weißt du, den lieben Gott berühren, den Thron Gottes berühren, kriegen wir neue Kraft und wir fahren auf wie Adler, nur nebenbei. So sind wir Christen. Ja, wir sollten entdecken, wenn wir niedergeschmettert werden, berühre den Himmel, berühre den Thron Gottes und du wirst wieder stark werden, kriegst neue Kraft und läufst und, ja, so wie es in der Bibel heißt, und sie laufen und sie werden nicht müde, in aller Liebe. Und unsere Ohnmacht und Schwäche und so weiter spüren wir. Und wenn wir die spüren, berühre Gott. Und unsere Seele wird gestärkt und wir werden stark. Wir werden stark. So wie dieser Elia in der Kraft der Speise, die der Engel ihm gaben, damals, komm raus aus der Höhle, in der Kraft ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er den Thron Gottes berührte. Nur nebenbei. Das Gebet war für Paulus, ja, sich wieder neu aufzuraffen, sich wieder neu aufzuraffen. In Römer Kapitel 15, Vers 30 lesen wir, oder er ermutigt hier die Menschen und sagt, liebe Schwestern und liebe Brüder, wir sind durch die Leiden durch den Heiligen Geist verbunden. Wir sind durch den Leiden miteinander verbunden. Dem geht's dreckig, dir geht's dreckig, uns geht's dreckig, uns allen geht's dreckig. Aber wir sind miteinander verbunden durch den Heiligen Geist. Wir beten füreinander. Und dann sagt er hier weiter, deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, inständig, helft mir bei meinem Kampf, indem ihr für mich betet. Wir dürfen aufrufen, helft mir bei dem Kampf, der mir verordnet ist, für den Lauf, den ich verrichten muss. Bitte betet zu Gott, dass er mich vor denen in Judäa bewahrt, die nicht auf die rettende Botschaft hören. Auch das dürfen wir. Du, ich habe jetzt eine Reise nach China. Nee, ich habe jetzt keine, aber ich sage es nur so. So, ja, dort ganz schlimm, verstehst du es? Ja, bete, dass Gott mich bewahrt, dass ich nicht in den Händen von diesen KGB-Leuten gerate oder welche Leute auch immer gerade. Herr, verschone mich, gib mir Weisheit, mach mich klug, dass ich nicht mit den Sekuriates oder welchem Gesindel auch immer zusammenkomme. Bete, dass ich die rettende Botschaft rüberbringe, dass ich die erreiche, die ich erreichen möchte und dann ganz schnell wieder abhaue. Und dann sagt er weiter, und bete darum, dass meine Hilfe von den Christen in Jerusalem dankbar angenommen wird. Er hat eine Gabe gehabt, eine Spende für die armen Geschwister in Jerusalem. In Kolosser Kapitel 4, Vers 12 betet er, dieser Epaphras war hier ein Diener Gottes, der gehört auch zu uns und er kommt ist einer von euch aus Kolossea. Und da sagt er, dient Jesus Christus und lässt nicht nach im Gebet für euch zu kämpfen. Es ist so wichtig, dass wir nicht nachlassen, für die Christen zu beten. Die paar Hanseln, die noch da sind in Deutschland, die paar Christen, in aller Liebe, Entschuldigung, es sind nicht mehr viele Christen. Die Heiligen haben abgenommen. Es gibt keine Heiligen. Es gibt Pastoren, gibt Evangelisten, gibt Prediger. Aber es gibt kaum ein Heilige. Menschen, die wirklich mit Gott wandeln. Und zwar ehrlich und aufrichtig mit Gott wandeln. Da gibt's nur, da fast nur noch an einer Hand ganz bald abzählen. Betet und hilft diesen paar Leuten, Herr Jesus, diesen paar Einzelkämpfer irgendwo auf einsamen Posten, hilft, dass sie nicht müde werden, dass sie nicht lass werden. Und dann heißt es weiter, dieser Epaphras, der betet inständig und bittet Gott, dass die Christen reif werden, dass sie bereit werden, in allen Dingen den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist apostolisches Beten, dass die Menschen hingeführt werden, den Willen Gottes zu erkennen und den Willen Gottes zu tun. Krankheit ist manchmal der Wille Gottes, und wir sollen ruhig bitten, Herr, dein Wille geschehe, auch in Krankheit, auch in Krisen, auch in Katastrophen, dein Wille geschehe. Ja, dass in allen Dingen der Wille Gottes erfüllt wird. Und Paulus schließt dann hier diese Worte oder dieses Gebet und sagt, ich ringe mit, und dieser Epaphras ringt mit mir im Gebet. Wir ringen, das ist Kampf, Gebet ist Ringen. Das ist nicht nur schlafen, auf der Couch liegen, vorm Fernseher hocken, ja, oder Google im Internet. Wir ringen im Gebet. Paulus betete anders, als sonst viele Christen beten bei Gebetstreffen. Verstehst du, da trifft man sich. Für was soll man beten heute? Ja. Und er betete um keine kleinen Anliegen. Wir sollten aufhören, liebe Geschwister, wenn wir Anliegen haben, private Anliegen haben, das in unserem Privatbereich nehmen, und wir sollten das nicht in die Gebetsversammlung bringen. In die Gebetsversammlung gehören ganz andere Gebetsanliegen. Weißt du, lieber Gott ist kein Reparateur. Und so viele Christen kommen zusammen, tragen die Anliegen zusammen, so als die Reparaturbedürfnisse. Der ist krank, der ist schwach, der hat kein Geld, der kann die Miete nicht bezahlen, bei dem läuft das Wasser nicht oder läuft Wasser durch, was auch immer. Das Leben läuft gut. Ja, das Leben läuft so, wie Gott es will, dein Wille geschehen. Und es passiert etwas, das einen stört und sofort eine Reparatur anmelden. Lieber Gott, hilf uns. Ja, damit wir wieder zur Normalität zurückkommen, damit ich wieder einkaufen gehen kann, damit das Auto wieder anspringt. Wir sollen aufhören, diese bürgerlichen Kleinkram im Gebet zu bewegen. Es gibt einen himmlischen Kram, himmlische Sachen, die wir vor Gott bewegen sollten. Westliche Gläubige denken, wir haben einen Anspruch auf ein gutes Leben. Die Gläubigen denken, uns soll es gut gehen. Und wir denken, im Westen, hier bei uns in unserer Hemisphäre, durch die falschen Wohlstandsevangelisten oder die Wohlstandsevangelisten haben wir viele Christen verlernt, richtig zu beten. Wir sollen nur beten, Herr, gib mir Geld, dass ich viel Geld habe sogar, damit ich die Mission noch unterstützen kann. Nein, du sollst die Mission unterstützen, auch wenn du kein Geld hast. Wenn du kein Geld hast, dann bet dafür. Oder geh selber in die Mission. Und hier im Westen, dass es uns gut geht. Ja, Gott will, dass es uns gut geht. Aber was ist gut? Der Wille Gottes ist gut. Und darauf will ich zurückkommen. Viele Gebetsanstrengungen vieler Gemeinden sind wahrscheinlich die meiste Zeit nichts anderes als Reparaturgebete. Lieber Gott, hilf, dass ich wieder Luft in den Reifen habe. Ja, Gott soll Dinge reparieren, er soll sie umkehren, dass wir keine Schmerzen haben, von Krankheiten geheilt werden, dass wir keine finanzielle Not haben. Gott soll reparieren, aber das ist Unsinn. Gott lässt manchmal Nöte zu, damit wir beten, damit wir aufstehen, damit wir herausfordert werden, etwas unternehmen. Wir dürfen dafür beten. Geschwister, nicht, dass ihr Angst bekommt, jetzt betet man nicht mehr für die privaten Anliegen. Ja, aber das ist nicht die Hauptsache. Das ist kein apostolisches Gebet, nur Reparaturgebete. Ein apostolisches Gebet ist ganz was Normales. Das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das sind apostolische Gebete. Wenn wir zusammenkommen, wir sollen beten, oh Heiland, lass das Feuer des Heiligen Geistes durch Deutschland wehen, bewegt die Kirchen, bewegt die Pastoren, bewegt die Gläubigen, rüttle sie auf. Und wenn Gott aufrüttelt, das wird Katastrophe. Dann nützen die Reparaturgebete nicht. Aber Gott lässt Chaos entstehen, damit wir wieder beten. Wir sollen nachdenken, was will Gott heute? Was wünscht sich der liebe Gott? Dein Reich komme. Das sind apostolische Gebete. Das andere sind private Gebete. Die bete ich zu Hause für mich. Und wenn ich manchmal nichts schaffe, dann kann ich jemanden bitten, Schwester oder Bruder, könntest du für mich beten? Aber ist es nicht nötig? Jeder kann für sich selber zu Hause für seine Bedürfnisse beten, für seine Reparaturbedürfnisse. Zu Hause kannst du dein Anliegen vor Gott bringen. Gewiss. Wir dürfen für alle Nöte beten, in aller Liebe. Und wir sollen einander helfen. Weißt, wenn ich bete, und das ist ein Problem, wenn ich bete, Herr, hilf ihm, dann sagt der Gott, ja, steh auf, geh hin und hilf du ihm. Gib ihm 100 Euro oder 200 Euro oder helf ihm. Wir haben in Güglingen, also bei Heilbronn, da hat jemand einen Unfall gehabt, war selber schuld noch dabei und so weiter. Und ich werde nicht vergessen, da steht ein Bruder auf, hier hast du 3000 D-Mark damals, reparier dein Auto. Verstehst du, er hat für den Bruder gebetet zuerst, aber der liebe Gott hat ihm gesagt, du solltest ihm helfen, dass er die Rechnung bezahlen kann. Es war ein ärmerer Bruder in der Gemeinde. Und das ist nämlich, wenn wir beten, wird Gott uns bewegen, etwas selber zu tun. Bitte, ist ein etwas Gedankliches und dann die Tat dazu. Wir sollen was tun. Wir sollen beten, dass das Evangelium ausgebreitet wird vom Reich Gottes. Die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Und darauf sollen sich unsere Gebete als Gläubige und Gemeinde sich konzentrieren und wir sollen spezialisieren deswegen und wir sollen Gott bewegen. Herr, beweg noch einmal deinen Namen. Die sind ausgepeitscht worden in der Apostelgeschichte, weil sie im Namen Jesu gepredigt haben, Mund zu weit aufgetan. Ja, und sie haben Schmerzen gehabt, aber sie haben nicht gebetet, lieber Gott, lass die Wunden heilen auf unseren Rücken, nimm die Schmerzen weg. Nein, beweg deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen, dass der Name Jesus noch größer bekannt wird. In aller Liebe. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, und ich sage jetzt ein Geheimnis, da brauchst du gar nicht mal beten für deine Anliegen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird der liebe Gott dir alles geben, was du brauchst. Dein Essen, dein Trinken, deine Kleidung, dein Obdach. Das wird euch alles zufallen. Lies mal Matthäus 6, 33. Und das ist das Problem, warum die meisten Christen verarmen. Die wollen nur Reparaturgebete sprechen. Trachte nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles andere zufallen, steht es in meiner Bibel, so das ist aus dem Mund Jesu. Sorge für das Reich Gottes, dann sorgt Gott für deine Anliegen. Ja, dann wird deine Sache zu seiner Sache, zu Chefsache. Oh, lieber, wenn deine Sache zu Chefsache wird, dass der liebe Gott sagt, das nehme ich in der Hand. Der sorgt für mein Reich, für meine Sache, für meine Arbeit und so weiter. Und ja, dann passiert was. Wir haben ein schönes Lied im Pfingstum. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und alles andere kommt von selbst. Ja, Gebete für das Reich Gottes sind bleibende Gebete. Was nützt es, wenn dass du jetzt wieder tanzen kannst und springen kannst und laufen kannst? Verstehst du, diese Reparaturgebete? Aber das Reich Gottes ist etwas Ewiges. Gebete für ein Land. Lieber Heiland, öffne die Stadt, öffne das Land für das Evangelium, dass das Wort Gottes laufe, ungehindert. Und Jesus bittet, und jetzt möchte ich noch etwas ganz Spezielles noch reinwerfen, in Johannes Kapitel 4, Vers 35, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter für seine Ernte. Ich soll den lieben Gott bitten für Arbeiter, für seine Ernte. So was Blödes, habe ich zuerst mal gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe. Bittet den Herrn der Arbeiter für seine Ernte, bis Gott mir etwas aufgeschlossen hat. Und Jesus zeigte seinen Jüngern die reifen Getreidefelder dort und sagte, erhebt eure Häupter und seht, die Felder sind weiß zur Ernte. Die Welt ist reif für die Ernte, für die Erweckung. Die Welt ist reif, auf jeden Fall. Aber da wird nicht viel passieren, glaubt mir das. Weil die Christen nicht beten, die schlafen, drehen sich auf die andere Seite und schnarchen weiter. Ich sagte so frech, aber so ist es. In Matthäus Kapitel 9, Vers 37 wird berichtet, wahrhaftig, sagt Jesus, die Ernte ist so groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bitte daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Und manche glauben, dass er Evangelisten sendet, Prediger sendet, Missionare sendet. Das könnte er machen. Ja, so viele Leute oder viele Missionsgesellschaften sagen, schau das Erntefeld, auch die sind drei für das Evangelium. Die sind drei und so weiter, die haben keinen Jesus, die haben keine Hoffnung, die haben keinen Glauben, aber die werden nicht bekehrt. Jesus will, dass wir Anteil an der Ernte der Seelen haben und das kannst du und kann ich nicht tun, das muss der Herr bewirken. Er will nichts ohne uns tun, aber wir sollen beten, Herr, schicke Arbeiter in deine Ernte. Schicke Arbeiter in deine Ernte. Der Schöpfer des Weltalls wartet auf das Gebet einer kleinen, armen Seele irgendwo hier in Berlin und so weiter, dass andere Seelen gerettet sind, gleich wie wir oder so weiter, weil Jesus den hohen Preis bezahlt hat für jeden Einzelnen. Sein Blut ist geflossen für die Massen, für die Millionen. Und unsere Berufung ist nicht, in die reifen Getreidefelder hinein zu rennen und die Ernte einzuholen. Das ist nicht unsere Sache. Halt euch fest. Ich war schockiert, als ich das gelesen habe und Gott mir mein Verständnis geöffnet hat dafür. Jesus sagt uns nicht, betrachtet die Felder und geht ganz schnell auf das Missionsfeld, brennt in die Mission, bevor die Ernte verdirbt. Nein, unsere Sendung ist viel erhabener. Wir sollen auf die Knie gehen. Wir sollen auf die Knie gehen, wir sollen den lieben Gott bitten, lieber Gott, Heiland, schicke Arbeiter in deine Ernte. Wir sollen nicht rennen. Und weißt du, ich wäre wahrscheinlich gerannt, als ich das gelesen habe, aber Gott hat, denn ich habe weitergelesen, viele lesen gar nicht weiter die Bibel. Die lesen nur, die Ernte ist reif und dann rennen sie schon. Aber wir sollen bitten, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Du wirst ja schockiert sein, was ich dir jetzt sage. Schau im Himmel, da gibt es noch so viele leere Plätze. Nicht in der Gemeinde hier, sondern auch im Himmel gibt es noch so viele leere Plätze. An uns liegt es, dass diese Plätze gefüllt werden. An jedem Einzelnen von uns liegt es, dass die Plätze im Himmel gefüllt werden, nicht hier auf Erden. Die Kirchenbänke oder was auch immer ist. Und Jesus sagt, bittet um Arbeiter und ich werde sie schicken. Was sind die Arbeiter? In meiner Bibel sind, und er wird seine Engel senden und sie werden die Ernte einbringen von allen vier Winden. Die Engel werden gehen. Versteht? Aber wir müssen beten, wir müssen den Arm Gottes bewegen, lass Zeichen und Wunder geschehen. Reich Gottes braucht von Gott gesandte Arbeiter, von Gott qualifizierte Arbeiter. Und wahrscheinlich die meisten Menschen sind gar nicht von Gott qualifiziert. Wenn ich dran denke, als ich anfing zu predigen, weißt du, wenn jemand kam zu mir und sagte, ich kann an Gott nicht glauben, dann hätte ich am Schopf gepackt, links und rechts einen Watschen gegeben und sagt, wie kannst du an Gott nicht glauben? Schau durch die Welt an, überall kannst du Gott sehen. Und ich habe so viel kaputt gemacht. In meinem Dienst habe ich so viel kaputt gemacht, indem ich die Leute bekehren wollte, sie auf Jesus bringen, zu Jesus bringen wollte. Ja, von Gott geschulte Arbeiter, die durch die Schule Gottes gelaufen sind, was das auch immer ist. Nur die können Gottes Arbeit tun. Nur die können Gottes Botschaft weiterbringen. Ja, ich kann bezeugen, mehr kann ich auch nicht, verstehst du? Aber alles andere macht der Heilige Geist. Das sind die Arbeiter für diese Ernte, verstehst du? Einen ganz neuen Blick habe ich hier bekommen durch den Heiligen Geist. Und die können tun das, was Gott will. Ein Engel in einer Nacht bringt 185.000 Assyrer um, verstehst du? Ein Engel, dieser Hiskia betet im Tempel, lieber Gott, guck mal, was dieser Strolch hier geschrieben hat, wie er deinen Namen gelästert hat. Und dann ist der Engel durchgegangen durch das Lager der Syrer und hat in einer einzigen Nacht die Entscheidungsschlacht geschlagen. Ein Engel Gottes macht mehr als 1000 Missionare. In aller Liebe, erschreckt nicht, was ich euch sage. Ja, die bringen die Botschaft Gottes weiter. Die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt, zu was Gott es will. Nur die können den Willen Gottes erfüllen. Nur die Engel und nur die Heiligen, nur die reifen, wirklich in Gott reifen Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht reif, sie sind Stoffeln. Viele gehen und arbeiten und Gott hat sie nicht gesandt, in aller Liebe. Ja, sind unbefugte Arbeiter. Sie richten, sie verdammen die Leute, sind grün hinter die Ohren. Sie machen mehr Schaden an der Ernte, an den Seelen. Ich habe so Buße tun müssen für manche Leute in meinem Anfang meines Dienstes. Weißt du, von der Straße, ich habe missioniert, habe gepredigt, habe gesagt, ich muss so viel tun. Nein, Gott hat zu mir gesagt, lass mich tun. Lass mich arbeiten. Und dann befehle ich die Leute, Gott, ich werde nie vergessen, wir verteilen Traktate und dann sehe ich einen, der liest den Traktat, guck mal, der hört gar nicht mehr auf zu lesen. Und dann bete ich, lieber Gott, beweg sein Herz. Und das ist bitte den Herrn um Arbeit in seine Ernte, nur nebenbei. Sie bringen die Leute vielleicht in der Kirche, diese modernen Missionare, Prediger, Evangelisten und ja, was auch immer ist, Superstars, aber sie bringen nicht zu Gott. Sie bringen die Gemeinde, sie ziehen an, diese durch Heilung, durch Befreiungsdienste, was auch immer ist, aber nicht in das Reich Gottes, in den Himmel. Ich war schockiert, als Gott mich aufgeklärt hat, wie man für die Ernte betet, wie man die Ernte einbringt. So viele möchten gerne Prediger sein, so möchte gerne Prediger sein, möchte gerne Lehrer sein, möchte gerne Evangelisten sein, möchte gerne Apostel sein, möchte gerne Propheten sein. Wir beten für das Reich Gottes, wenn wir wissen, wie die Situation ist. Was ist der Wille Gottes? Herr, du möchtest Seelen retten, Menschen aus Nacht und Finsternis rausholen. Ich kann sie nicht erleuchten, aber dein Licht. Halleluja. In Römer Kapitel 8, Vers 26 und folgende Verse lese ich, wie man im Heiligen Geist beten sollte. Und dabei ist das Zungengebet und das Sprachengebet sehr hilfreich. Denn wenn ich in Sprachen bete, weiß ich nicht. Verstehst du, das ist für mich Kauderwelsch. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was es betet. Nur mein Geist betet. Der Heilige Geist in meinem Geist betet mit Gott Geheimnisse. Und der Heilige Geist, an wen ich gerade denke, für wen ich gerade beten sollte, dabei hilft der Heilige Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Also wir wissen nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Und deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit Seufzen, mit Stöhnen, was weiß ich, wie auch immer. Und wie wir es gar nicht in Worte fassen können. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist braucht, was der Geist sich wünscht. Ich wünsche, dass meine Kinder gerettet werden. Ich wünsche, dass meine Partner gerettet werden und Freunde gerettet werden, Bekannte gerettet werden und so weiter. Aber ich kann all diese Namen nicht nennen. Gott weiß, wer ist jetzt gerade dran. Und dass ich heute Morgen hier stehe, verdanke ich einem Ehepaar, 15.000 Kilometer damals von Stuttgart weg, auf Barbados, Westindien, in der Karibik. Und plötzlich müssen sie für uns beten. Sie haben uns gekannt. Und so weiter sagt, und dann schrieb, sie wussten unsere Adresse nicht, aber sie haben gesagt, schrieben sie dann an die Gemeindeleitung und wir mussten für euch, für Matutis beten, für Heidi und Johannes beten. Von dann bis dann könntet ihr uns die Adresse von der Familie vermitteln, damit wir ihnen was zukommen lassen können, die Informationen zukommen lassen können, die Zeit. Und es war genau die Zeit, wo ich nicht mehr beten konnte und auch nicht mehr beten wollte. Es war die Zeit und die haben für mich 15.000 Kilometer vom Heiligen Geist aufs Herz gelegt. Bete dafür. Und das ist, bitte den Herrn der Arbeiter. Und da passiert was. Und die Zeit, wo die für uns gebetet und gefastet haben, war genau die Zeit, wo ich nicht beten konnte. Stellt euch mal sowas vor. Es war unfassbar für mich. Der Heilige Geist, der lebendige Gott, kennt die Herzen und weiß es. Denn er vertritt uns im Gebet so vor Gott, wie es sich gebührt, wie Gott gerne hören möchte und was er hören möchte. Hilf ihnen. Verstehst du, kannst vielleicht gar nicht viel sagen, aber hilf ihnen da in Deutschland, in Stuttgart, wo die da sind. Hilf ihnen, dass sie weitermachen, dass sie nicht aufgeben, dass sie nicht resignieren. Und vielleicht legt Gott dir auch aufs Herz. Plötzlich beim Beten kommt dir ein Foto vor die Augen oder eine Adresse oder ein Name, eine Familie, ein Mann, eine Frau, und er steht da und fängt an zu beten. Für diese Person, bis die Last dir abgenommen ist. Richard Wurmbrand hat erzählt, er wusste gar nicht, wie konnte ich durchhalten, diese rumänischen Gefängnisse. Er hat es nicht verstanden. Er hat die und die Nummer gehabt. Und dann predigte er irgendwo in einer Versammlung, da sagte ich, ich habe die und die Nummer gehabt. Und ich weiß nicht, wie ich durchgekommen bin, aber irgendjemand muss für mich gebetet haben, dass ich durchgekommen bin. Und dann sagte ich, ich habe die und die Nummer gehabt. Und da war ein Bruder, der hat genau die Nummer, Gefangenennummer gehabt, für die er beten sollte. Vielleicht, weißt du auch nicht, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann hast du die Adresse, diese Nummer. Der liebe Gott weiß, wo diese Personen platziert sind, wo sie im Knast sitzen, wo sie gefoltert werden vielleicht, wo sie Schwierigkeiten haben. Und dann sollten wir beten. Wir sollen uns vom Heiligen Geist viel mehr leiten lassen im Gebet. Das ist apostolisches Gebet. In aller Liebe, mit Seufzen und so weiter, mit unaussprechenden Worten vertritt er uns vor Gott. Wir wissen oft nicht, worum wir beten sollten, um was es geht. Der Heilige Geist weiß, wo jemand dringend um Hilfe schreit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist, wo 2 oder 3 eins werden. Plötzlich vereinigst du dich mit diesem Bruder, mit dieser Schwester, mit dieser Familie womöglich, mit, ja, die irgendwo an der Front kämpfen, ganz allein stehen, keine Unterstützung haben, keine Munition mehr, keine geistliche Munition mehr haben, die sind ausgepowert, ausgebrannt. Der Heilige Geist weiß. Und durch den Heiligen Geist seiner Fürsprache hilft er, dass wir den Willen Gottes tun, dass wir richtig beten, nicht nur Reparaturgebete. Die mache ich zu Hause. Habe ich genug zu tun, zu reparieren. Der Heilige Geist hilft uns im Wesentlichen, sich auf das Reich Gottes zu konzentrieren. Paulus hatte eine ganze Menge Leute, die er kannte. Der hat sich bekehrt und der hat sich bekehrt. Und die Nöte waren damals genauso schlimm, wie sie heute sind. Und der braucht Hilfe, der braucht Fürbitte, der braucht Beistand. Ach, bei denen gibt es so viele Schwierigkeiten. Paulus, er hatte in Kleinasien Gemeinden gegründet, Menschen wurden verfolgt und so weiter. Menschen waren in Nöten. Und er wusste, dort in dieser Gegend gibt es jetzt eine Verfolgung, ein Kaiserkult wird jetzt dort aufgebaut. Schau, warum Paulus betete. Es gibt 21 Bibelstellen in der Bibel, wo Paulus betete, wo er etwas vor Gott bewegte. Und diese 21 Bibelstellen, nicht alle, also einen Teil will ich betrachten, das ist apostolisches Beten, wie er betete. Ja, und in allen seinen Gebeten ist Paulus immer wieder auf das zurückgekommen. Ja, an Paulus, Paulus hat nicht um Antwort auf bestimmte Bedürfnisse, seine persönlichen Bedürfnisse gehabt. Er hat einmal ein Bedürfnis gehabt, darüber spreche ich nachher noch was. Ja, aber er betet für bestimmte Personen. Er wusste, der hat sich bekehrt. Wenn jemand neu bekehrt ist, wir sollen für die Neubekehrten beten. Warum so viele Menschen abfallen vom Glauben? Die sind mal hier, sind 3 Wochen hier, 5 Wochen hier, aber da betet keiner. Da gibt es keine Paten, die die Leute unter die Flügel nehmen, für sie beten, sie tragen, sich durchtragen. Und dass du gekommen bist, dass du im Glauben hier bist und hier sitzen kannst und Gottes Wort hören kannst, verdankst du Menschen, die für dich gebetet haben, irgendwo. Und jetzt bist du dran, für andere zu beten. So, ich wäre überrascht, wenn Paulus nie um Antwort auf spezifische persönliche Bedürfnisse beten würde. Ja, was die Bibel auch nirgendwo sagt, wir sollen speziell für die und jene Not beten. Die Not lehrt beten. Wenn du Not hast, fängst an von selbst zu beten. Da brauchst du keine Gebetsschule. Als Paulus lebte, war die Zeit schwierig, speziell mit den ganzen Gebetsanliegen zu erfahren. Heute kannst du ein Handy nehmen und dann bist du ganz schnell mit der Welt verbunden. Für was kann ich sie beten? Was ist ihr Problem? Da kannst du gleich faxen oder per Computer eine Mail schicken und so weiter. Damals ging das nicht. Wenn du eine Nachricht haben wolltest, das verging manchmal Tage, Wochen und Monate, manchmal sogar vielleicht Jahre. Damals konnte man nicht so schnell die Antwort bekommen oder das Anliegen rausposaunen. Das muss der Heilige Geist verbinden, diese Brücke bauen. Der Heilige Geist muss diesen Kontakt herstellen mit den Nöten und Anliegen. Ja, von einer weit entfernten Kirche eine Antwort zu bekommen oder ein Anliegen zu bekommen, was dort passiert, das konnte man nicht so schnell bekommen. Aber der Heilige Geist kann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden dir ins Herz legen, bete für Familie Matudis dort, 15.000 Kilometer weg in der Karibik. Ja, betet. Moses hat im Kampf, solange er die Hände aufgehoben hat, der war nicht im Kampf. Wir Christen müssen nicht im Kampf gehen. Ja, dass wir uns da abrackern, kaputt machen, denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir müssen so wie Moses machen. Unten im Tal, da kämpfte Josua mit dem Amalek, mit diesem Feind Gottes. Wir müssen nur die Hände hochhalten. Und solange wir unsere Hände hochheben, siegt das Volk Gottes. Und wenn die Hände sinken, siegt der Feind. So einfach ist apostolisches Beten. Wir sollen heilige Hände an allen Orten aufheben. Und wir halten die Welle des Verderbens. Wir halten die Stürme, die Katastrophen, ja, das alles auf. Würden wir mehr beten, wir würden weniger Katastrophen haben, würden wir weniger Unglück haben, weniger Krisen haben. Wir sollen beten, wir können Kriege aufhalten, ja, weil wir Beter sind, wir können Armeen, denn in der Bibel heißt es, und manche, Hebräer 11, lies mal, sie haben Löwen Rachen zugestopft, Feuerskraft ausgelöscht, sie haben Könige besiegt. Ja, wo ist das? Wir sind zum Regieren bestimmt, nicht nur zum Halleluja singen. Das machen wir nachher im Himmel, wenn wir mal drüben sind. So, Moses siegt, ließ siegen, er entschied über Sieg und Niederlage, nicht die da unten kämpfen. Und vergiss es, nicht die Missionare entscheiden und nicht die Evangelisten entscheiden und sonst wer. Ja, der Bete entscheidet und du entscheidest, ob der jetzt zu Jesus kommt oder nicht. Fang an zu beten. Die aufgezeichneten Gebete von Paulus sagen mir nicht, dass er hier um spezifische Antworten erwartete oder gibt, Herr, dass sie wieder Geld haben, dass sie wieder eine neue Kirche bauen. Nein, er betet nicht um dieses ganze Zeug. Bis zum 3. Jahrhundert nach Christus gab es keine Kirchen. Die meisten Leute versammeln sich sowieso in den Häusern hin und her. Aber wenn Paulus einen Großteil seiner Gebete verrichtete und so weiter, diese Gebete gingen in eine andere Richtung, da muss ich darüber nachdenken und ich habe darüber sehr viel nachgedacht in meinem Buch, was ich geschrieben habe. Leider muss ich vieles ergänzen. Wenn ich das Buch nochmals schreiben würde, würden es nochmals 500 Seiten dazukommen. Verstehst du? Mein Erkenntnis ist gewachsen inzwischen. Großteil seiner Gebete verbrachte er auf ganz andere Art und Weise. In 2. Korinther Kapitel 2, 12 betet er für sein bestimmtes Anliegen. Er betet für sein bestimmtes, aber dass die meisten Gebete gingen in die Richtung Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes und nochmal Reich Gottes. In 2. Korinther 12, da geht es um sein Pfahl, sein Dorn, den Stachel im Fleisch, was er hatte. Und wir wissen, und er sagt, ich habe dreimal gebetet, dass der Herr mir das nehmen würde, denn das hat seinen Dienst behindert. Ich weiß nicht, was es war, aber ich glaube, dass ich weiß, dass es war. Es waren seine Augen. Denn er sagt, er hat keine Briefe selber geschrieben, obwohl er selber lesen und schreiben konnte. Er sagt, ich schreibe mit großen Buchstaben. Also Augen waren wahrscheinlich sein Problem, vom vielen Lesen, vom vielen Studieren. Kann sein, aber ja, es könnte ein irdisches, körperliches Problem sein. Aber er hat dreimal gebeten, Herr, nimm das weg. Und Gott hat zu ihm gesagt, mach ich nicht. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich weiß, der Dienst war sehr behindert, wenn er so was vorgelesen hat und den Zettel so vor den Augen hielt, verstehst du? Das war ja komisch. Gewiss, er war ein Gelehrter, er wusste sehr viel im Kopf, aber das war nicht geschrieben. Ja? Und er wäre viel effektiver in seinem Dienst gewesen, wenn Gott es weggenommen hätte. 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade soll dir genügen. Und gerade diese Worte haben vielen Christen so viel Kraft und Gnade gegeben. Meine Gnade soll dir genügen. Gott half Paulus zu wissen, dass er durch diesen Stachel im Leben ihm eine noch größere Ehre bringen würde. Gott gab ihm die Möglichkeit, es zu überwinden und weiterzuarbeiten, auch wenn er halb blind ist oder dreiviertel blind ist. Gott gab ihm Macht, ja, nicht aufzugeben. Also hörte Paulus auf, darüber zu beten. Herr, nimm es weg, nimm es weg, nimm es weg. Das hat er nichts weggenommen. Glaub doch nicht, dass Gott uns alles wegnimmt, was wir bitten. Manchmal zeigt uns, lernen damit zu leben. Er kann auf der einen Seite, an einem Tag hat er dich geheilt, am nächsten Tag hast du eine andere Krankheit bekommen und dir ist nicht geheilt worden. Gott zeigt dir, ich kann das, aber ich muss nicht. Lerne jetzt mit meiner Gnade umzugehen. So, viele beten, befreie die verfolgten Christen. Habe ich auch selber seit lang so gebetet. Befreie, erlöse, beende ihre Gefangenzeit, ihren Stress, ihre Bedrängnis. Wir sollten anfangen. Gott hat mir etwas anderes gelehrt in der Zwischenzeit. Wir sollten beten für die verfolgten Christen. Herr, hilf ihnen, dass die Christen treu bleiben, dass sie fest bleiben, dass sie unerschütterlich bleiben, dass sie tapfer bleiben. Ja, dass der Wille Gottes durch sie geschehe. Ich bin nicht für Verfolgung. Aber ich weiß, überall, wo Christen verfolgt wurden, wachsen die Gemeinden Jesu. Überall. Tertullian hat gesagt, wo das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. In Vietnam 1975, als Vietnam fiel und die Kommunisten an die Macht kamen und die Westler, die Amerikaner vor allem abgezogen sind, gab es damals etwa 80.000 Gläubige in Vietnam. und ein paar hundert Kirchen, mehr nicht. Und die Missionare und Pastoren und was weiß ich aus dem Ausland, die Evangelisten mussten das Land sofort verlassen oder wurden erschossen, wenn sie nicht gingen. Und ja, sie wurden verfolgt, auch die Pastoren im Land, diese eingeborenen Pastoren wurden verfolgt. Christen haben jahrelang im Gefängnis zugebracht. Und dann, als der Kommunismus nach 30 Jahren fiel, da haben wir festgestellt, dort gibt es über 1 Million Christen in Vietnam. Die Gemeinde Jesu explodierte und wuchs ohne den Westen, ohne Amerikaner, ohne den Dollar, ohne vom Ausland beeinflusst zu sein, ohne fremde Hilfe. Das hat was mit Verfolgung zu tun. Du bist schockiert vielleicht, was ich dir sage. Gott möchte selber wirken. Seine Arbeiter auf seine Art und Weise. Und er möchte das Leben der Menschen Dinge hineinbringen, dass sie total verändert, dass sie wächst, dass das Königreich Jesu wächst. Und mit seiner Gnade, nicht vom Westen her und nicht von Deutschland her, sondern auf übernatürliche Art und Weise. Das Reich Gottes wächst nicht auf natürlicher Weise, sondern auf einer übernatürlichen Art und Weise. Und das hatte Paulus im Sinn, wofür er betete, wenn er betete. Römer Kapitel 15, nochmals Vers 5. Gott hat aber uns immer wieder Mut gegeben, Trost und Ausdauer geschenkt, standhaft zu bleiben. Und das ist nämlich, was Gott schenkt den Gläubigen, auch damals in Vietnam. Diese paar, die zurückgeblieben sind, diese 80.000, die sind treu gewesen, sie haben sich bewährt, sind vielleicht in den Untergrund gegangen, haben heimlich so ja, zwischen Tür und Angel missioniert und mehr erreicht als die ganzen Missionare aus dem Westen. Und da schreibt Paulus hier im Kapitel 15, Römer Kapitel 15 nochmals, er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Du siehst, warum Paulus betet, dass die Gemeinde, dass die Christen einmütig sind, nicht zerstritten sind, sich nicht um den Dollar streiten, wer kriegt jetzt mehr oder wer wird hier mehr bevorzugt, wird mehr besucht, welche Kirche steht im Mittelpunkt, welche Kirche ist drüben bekannter, was weiß ich alles. Ich weiß es, weil ich selber damit mitgemacht habe, sehr oft, und Fehler gemacht habe. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und dann schreibt er hier weiter, Paulus, dann könnt ihr alle wie aus einem Mund den Vater, unseren Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Und Vers 13 im Römer Kapitel 15 sagt Paulus weiter, und der Gott der Hoffnung erfülle euch deshalb und deshalb wünsche ich euch, dass Gott diese Hoffnung euch alles schenkt, euch im Glauben große Freude bewirke und vollkommen Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Das ist, was der Paulus will. Dass die Hoffnung wächst, dass der Friede wächst, dass die Freude wächst, dass wir zunehmen, dass wir dabei was lernen. Obwohl die Kirche in Rom wahrscheinlich schon in der Verfolgung drin war, schreibt Paulus gerade an die Römer und bittet, seid nicht entmutigt, habt keine Angst, macht nicht die Hosen voll gleich, verstehst du, und rennt nicht und schmeißt nicht alles hin. Und wir kennen diesen Ausspruch, Quo vadis, wo gehst du hin? Dass selbst Petrus angeblich, als die Verfolgung anfing, Rom verließ und der Herr begegnete ihn auf der Via Appia und sagte, Petrus, wo gehst du hin? Und der Herr sagt dann, ich gehe jetzt nach Rom, um zu sterben. Und dann sagt Petrus, ich gehe wieder zurück. Und dann wurde in Rom gekreuzigt. Und er wollte nicht so gekreuzigt werden mit seinen Heilern, sondern Kopf nach unten. Quo vadis, wo gehst du hin? Der Herr muss einen bekehren, der Herr muss einen zum Ziel bringen. Wir hauen gerne ab. Paulus bittet nicht um Sicherheit und Schutz für die Gläubigen in Rom. Das wäre das Erste, wofür die meisten hier bei uns im Westen beten würden. Oh, Heiland, beschütze die Geschwister in Rom. Du siehst den Nero, der wird bald Rom anzünden. Du weißt, was alles kommt. Heiliger Geist, du siehst all die Dinge, was da passiert, wie viele da Menschen noch gekreuzigt werden dort in dieser Stadt. Aber stattdessen betet Paulus in seinem ersten Teil des Gebetes um Einheit. Geschwister, so wichtig, wir erreichen nichts, wenn wir nicht eins sind in Jesus Christus. Im zweiten Gebet betet er um Freude und Frieden. Und beide Verse haben ein Wort. Und dieses Wort ist in alle seine 21 Gebete drin. Damit der Glaube wächst, damit die Freude wächst, damit das Reich Gottes wächst, damit die Gläubigen gestärkt werden, damit wir mehr Hoffnung haben, mehr Mut haben. Damit, immer dieses Wort damit. Keine große Worte, wir müssen keine große Worte reden, aber damit, auf das, dadurch. Und Paulus betet, ich bete dies, damit dies geschieht, damit die Gläubigen fest bleiben. Ich bete um die Einheit der Gläubigen, damit sie noch mehr tun können. Weißt du, ein Einzelner erreicht nicht viel, aber wenn wir alle zusammenstehen, ach, da reißen wir Berge runter und verändern die Welt. Und das war das Gebet Jesu auch im Johannes Kapitel 17 um die Einheit der Gläubigen. Und Jesus betet im Vers 21, auf dass sie alle eins seien, damit die Welt sehe, dass ich sie gesandt habe. Jesus sagt ihnen auch in Johannes 12, Vers 32, wenn ich einmal von der Erde erhoben werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und Paulus wusste, dass Außenstehende, wenn sie die Einheit der Gläubigen sehen, wie die zusammenstehen, wie sie zusammenarbeiten, dann werden sie hingezogen sein zu den Christen, dann werden sie zur Gemeinde kommen, wenn sie sehen, wie die Christen zusammenstehen. Ich war in St. Petersburg, also früher Leningrad, da ist ein Bub, der wird unbedingt mir ein bestimmtes Lied vorspielen. Und was habe ich gesagt, weißt du, wir müssen weitergehen, wir können da nicht Kinderspiele da anzuhorchen und so weiter. Aber der Junge will unbedingt ein Lied vorspielen. Dann sagt der Vater, ach lass das Lied bedeutet dem Jungen so viel. Als wir von der KGB, von der Kommunistischen Partei abgeholt worden sind, da haben die Schwestern gebetet und in Zungen gebabbelt und wir sind abgeführt worden. Und da stand niemand da und da hat der Junge, dieser kleine Junge damals noch, er konnte ein bisschen Gitarre spielen, so klimpern und hat angefangen zu singen, ein bekanntes Lied, was sie in der Gemeinde gesungen haben. Und wir sind mit diesem Lied, mit diesem Siegeslied, sind wir ins Gefängnis gegangen. Mit diesem Siegeslied. Verstehst? Kinder können Menschen stärken. Gott braucht keine super Evangelisten, super Prediger. Ein Kind, ein Junge. Und er wollte unbedingt, und dieses Lied war ein Segenslied, so war einfach, schlicht. Weißt du, Gott braucht nichts Kompliziertes. Und Paulus wusste, Jesus hier, als er gesagt hat, wenn ich mal erhoben werde, ich werde euch mitziehen. So, Kinder werden mitlaufen. Paulus wusste, und deshalb betete er, anstatt für das Offensichtliche, um Schutz, oh Gott, beschütze die Gemeinde, dass sie nicht überfallen wird, dass sie nicht ausgeraubt werden, dass sie nicht abbrennen, oder was weiß ich. Ja, aber er betete mit den Augen des Königreichs, des Reiches Gottes. Er betete, gib ihnen Einheit, dass sie zusammenstehen, dass sie durch dick und dünn gehen, dem Teufel zum Trotz, damit die Menschen an das Evangelium glauben. Wie haben die sich so lieb? Wenn die Kirche in Einheit ist, ihr Lieben, geschieht etwas im Himmel und die Menschen fühlen sich hier auf Erden vom Evangelium angezogen. Im zweiten Vers von Römer Kapitel 15, Vers 13 lese ich hier, Paulus betet um Freude und Frieden inmitten von Wirren ihres Lebens, damit sie Hoffnung haben, damit die Hoffnung überfließt. Ja, Menschen in schwierigen Zeiten, wenn sie Hoffnung haben, die Heiden sind verblüfft, deine Nachbarn sind verblüfft, weißt du, bei denen geht es drunter und drüber, aber die glauben trotzdem, trotzdem. Da muss was dran sein, an diesem Evangelium muss was dran sein. Heutzutage gibt es nicht mehr die Menschen, wir haben so wenig, fast überhaupt gar keine mehr, die behaupten und beweisen können, dass am Evangelium noch was dran ist, dass da noch Fleisch ist, dass du noch was abnagen kannst. Ja, und die Menschen werden erstaunt sein, da ist noch Hoffnung, da ist noch Glauben. Einige haben wahrscheinlich gesehen, wie viele Gläubige in schwierigen Situationen waren, wie sie das durchgemacht haben, gesundheitliche Probleme, dass sie sogar auf alle vier gekrabbelt sind und sie haben trotzdem ihre Sache gemeistert und sie haben Jesus nicht aufgegeben und sie haben dem Glauben nicht abgesagt, so wie dieser Hiob dort, sagt doch deinem Gott ab. Nein, erst recht. Und sie sahen, wie diese mit einem offensichtlichen Vertrauensgefühl, ein Gefühl der Freude, des Friedens, der Ruhe, und der Gelassenheit hatten. Ungläubige wundern sich vielfach über Gläubige und sagen, also, wie könnt ihr das? Wie könnt ihr das aushalten? Man verspottet euch, man verhöhnt euch, man beraubt euch, man schädigt euch, wo man nur kann. Wie könnt ihr das nur? Und sie denken, so können sie nie machen. Sowas können sie nie machen. Also ich nicht. Wie können sie das? Wir müssen ein Vorbild geben, dass die Weltmenschen sehen, dass wir das können durch die Gnade Gottes. Durch seine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Ja, das gibt den Menschen Hoffnung. Und Gläubigen, ja, sie sollten die Menschen ermutigen durch ihr Vorleben, nicht durch ihr Mundwerk. Christen sollten ihren Glauben bezeugen durch ihr Vorbild. Und das ist, was der liebe Gott will. Gott verwendet diese Dinge im Leben der Menschen zu seiner Verherrlichung. Gott lässt es zu. Die Frau ist todkrank, der Mann ist todkrank, verstehst? Und die glauben trotzdem, die gehen in die Versammlung, die lassen sich die Versammlung nicht nehmen. Die predigen weiter, die dienen Gott weiter. Dem Teufel zum Trotz. Ja. Und sie sind froh und sie sind glücklich, dass sie Gott dienen dürfen. Die Menschen möchten am liebsten, dass man sie aus diesen Dingen rausbetet. Ja. Ich bete nicht mehr darum. Weißt du, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, bis ich gelernt habe zu beten, dein Wille geschehe. Nicht, was ich will, sondern was will Gott? Was will Gott an mir tun? Was will Gott an mir lehren? Was will er mir zeigen? Ja, zur Verherrlichung Gottes, dass wir trotzdem auf 4 Hochzeiten tanzen können und gute Musik machen. Gott möchte gerade diese Dinge benutzen, um sein Reich zum Wachstum zu bringen, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen. Das sind die Engel, die Diener, die Arbeiter, die die Ernte einbringen, ohne dass sie wissen, dass sie die Ernte einbringen. Die machen gar nichts. Verstehst du? Wir sollen so lernen zu leben, dass wir nichts machen und doch sehr viel erreichen. Ja, das ist lächerlich. Ja, aber wir sollten es lernen, wirklich. Ja, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Da denke ich an diese Bibelstelle oft. Paulus wusste, dass er anstatt die Menschen aus diesen schwierigen Situationen herauszubeten oder herausholt, er betete lieber um Frieden, um Freude. Gib den Geschwistern viel Freude, dass sie singen und jubeln und jauchzen und tanzen. In der Zeit der Not des Elends, fang an zu tanzen. Da wirst du sehen, was da passiert. Ja, da werden die Menschen angezogen. Die Gebete des Paulus an die Epheser zum Beispiel sehen wir, als er für Ephesus betete. Ephesus war ein Zentrum für der Verehrung von der Artemis oder Diana und so weiter. Und wir wissen, was dort passiert. Die Leute haben sogar Dreck in die Luft geworfen und geschrien, groß ist die Diana der Epheser. Und da sind so viele Leute angegriffen worden von dem Mob, was damals, wo Paulus Mitverursacher war dabei und so weiter. Die hatten sehr viel Stress, er hat für die Gläubigen gebetet, lieber Gott, du siehst, was die Leute sind, die verehren Götter und die hassen deine Kinder und die mögen deine Kinder nicht. Die sind auch in unsere Stadt gekommen, die ganze Welt verrückt machen. Aber anstatt für das Offensichtliche zu beten, Schutz für sie, betet er um geistliche Entwicklung, dass sie Frucht tragen, dass sie Frieden und Freude haben. Geschwister, wir sollen viel mehr beten. Herr, diese verfolgten Christen, leidende Christen, Christen im Krankenhaus, wo auch immer, Christen zu Hause in Not, als Pflegefälle und so weiter, gib ihnen Kraft, dass sie Freude haben, dass sie dich nicht aufgeben, dass sie weitermachen. In Epheser Kapitel 1, Vers 15 und folgende Verse lese ich. Das ist der Grund, warum ich mich so freue über euch, schreibt Paulus. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich auch nicht auf, für euch zu danken. Weißt du, die Menschen müssen anfangen zu danken. Gott, ich danke dir, dass es solche Menschen hier auf dieser Welt gibt, in Deutschland gibt, die nicht aufgeben, die nicht mutlos werden, die weiter das Evangelium predigen, auch wenn alle Kirchen dicht machen. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch, sagt Paulus, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater aller Herrlichkeit und so weiter. Und ich bitte darum, euch durch seinen Geist der Weisheit und so weiter Einblick zu schenken, damit ihr den Plan Gottes noch besser erkennt. Öffne ihnen die Augen, Herr, damit sie sehen, wozu sie berufen sind, zum Regieren, zum Überwinden, zum Siegen, was auch immer ist, worauf sie hoffen, und hilf ihnen, dass sie ihr Erbe antreten. Die Christen sollen ihr Erbe antreten, wo sie sind. Und Bruder und Schwester, du sollst dein Erbe antreten. Und ihr sollt erfahren, schreibt er hier weiter, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott uns den Glauben geschenkt hat und den Glauben gewirkt hat. Und es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk bei Christus war, als er die Toten auferweckte. Später schreibt Paulus, und betet für die Epheser, das sind die Gebete, die er dort als Apostel niederschreibt, Kapitel 3, Vers 16. Und ich bitte Gott, euch aus diesem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken. Wir sollen für die Geschwister beten, wenn wir irgendwo erfahren, die sind in Not. Wir sollen beten, lieber Gott, schenk dem Bruder, der Schwester viel Kraft, dass es nicht aufgibt, dass es innerlich stark bleibt, auch wenn es äußerlich alles geraubt und genommen wird. Gib ihnen Kraft. Und hier sagt er weiter, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt, in seiner Liebe soll die fest verwurzelt sein und darauf bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, sagt Paulus, dass ihr damit, dass ihr diese Liebe immer mehr versteht und begreift, dass euer Verstand und alles übersteigt. Und dann werdet ihr auch immer mehr zu dem ganzen Reichtum des Lebens gelangen und erfüllt sein mit allem, was ihr braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles zufallen. Oh, ich bin begeistert. Apostolisches Beten. Wenn wir das anfangen mal in Deutschland, oh, dann gute Nacht Deutschland. Dann gibt's Erweckung. Dann können die Leute nicht mehr schlafen. Ja. Und so beten die Apostel, Apostelgeschichte 4, Vers 30, als sie ausgepeitscht wurden. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden, dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, da wackelt alles. Wir hatten mal eine Gebetsnacht in Stuttgart, in unserer Teestube, eine ganze Nacht durchgebetet. Und wir kommen raus, die ganze Straße ist voller Leute. Und wir kommen aus dem Haus raus. Und dann sage ich, was ist da los? Es war gerade Erdbeben. So haben wir gebetet anscheinend, dass sogar draußen die Leute auf der Straße stehen, dass es ein Erdbeben war. Dort gab es öfters Erdbeben. Aber wir haben es gar nicht gemerkt. Wenn du betest, merkst du gar nicht, dass es ein Erdbeben gibt. Und dass ein Erdbeben stattfindet. Das Reich Gottes, die Reich Gottes Gebete, das ist egal, was eine Person durchmacht, egal, was in einem Leben passiert. Dazu, ja, wie er betet, dieser Paulus, sie bringen die Christen noch näher zu Christus. Bringen sie noch näher zum Vater im Himmel. Paulus betete immer um Dinge, die einen gottesfürchtigen Charakter erzeugt. Herr, gib Christus Ähnlichkeit, gib Weisheit, gib geistliche Reife durch das ganze Elend, durch das ganze Feuer, dass wir so richtig geschmolzen, so flüssig sind, dass es bei ihnen nur fließt und es läuft. Ich denke nur an den Philipper. Dort hat er im Gefängnis die Gemeinde gegründet. Mitten im Gefängnis fängt er an mit Lobgesang um 12 Uhr nachts. Und Philipper Kapitel 1, Vers 9, und da lese ich, und dann sagt er dort, darum bete ich, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr zu entscheiden, wie ihr leben sollt. Weißt du, das ist nämlich, verstehst du, Pro und Contra, These, Antithese, Synthese, verstehst du, dann lernt man, wie man sich entscheiden sollte, an dem Christus Gericht hält, dass wir untadelig sind, ohne Schuld von unserem Richter. Wir stehen vor Gott, wir verantworten vor Gott, dass wir vor Gott verantworten können. Dass du musst in Bedrängniszeiten lernen, verantwortlich für dich selbst zu leben. Die meisten Christen sind nicht verantwortungsbewusst. Die brauchen da irgendwo Weisheit und Weisung. Die brauchen Konkordanz, die brauchen Nachschlagewerk, eine Dictionary. Nein, wenn du den Heiligen Geist hast, du hast die Salbung und die lehrt dich alles. Und so lernt ihr zu entscheiden, was gut ist und so weiter. Alles Gute, was von Christus in einem von schuldbefreiten Leben geschaffen wird, wird man bei euch finden. Und das alles zur Ehre Gottes und zum Lob Jesu Christi. In allen praktischen Gebeten von Paulus, da sehen wir einen Prozess, einen Reifungsprozess. Paulus bittet immer um einen Prozess. Lieber Gott, durch das, was sie jetzt gerade durchmachen, wo sie gerade sich befinden, hilf, dass sie Ergebnisse haben, dass sie, wenn sie diesen Prozess abgeschlossen haben, dass sie eine Vorstellung haben, dass sie Erlebnisse haben, dass sie Erfahrungen haben, dass es sie wieder weiterbringt auf die nächste Etappe. In den meisten Gebeten hat er immer damit begründet, was er will. Gott, damit das dein Wille erfüllt wird, dass die Ergebnisse, die Paulus sich wünschen und sehen möchte und so weiter, das Beste rauskommt, ein reines, tadelloses Leben. Und er betet, dass die Liebe und so weiter immer mehr an Wissen und Tiefe und Einsicht zustande kommt. Und er betete, dass sie liebevoller zueinander sind. Da gab es mal ein bisschen Probleme in der Gemeinde in Philippi. Aber er betet, dass die Leute Frieden haben miteinander. Was würde, jetzt halte ich fest, was würde in den Gemeinden in Deutschland passieren, wenn eines Tages plötzlich eine Gnade der Liebe und des Heiligen Geistes ausgegossen wird? Über die ganzen Kirchen, evangelisch, katholisch, freikirchlich, pfingstlich, charismatisch und weiß ich noch was. Ja? So dass sie anfangen, einander zu lieben. Ja? Dass die Adventisten und die Baptisten und die Methodisten gar nicht mehr dran denken, was, ach, weißt du, diese ganzen Eigenarten. Da ist einer für alle und alle für einen. Ja, dass sie plötzlich anfangen, einander zu verstehen, einander anzunehmen, einander zu dienen, einander zu akzeptieren. In meiner Gemeinde in Heilbronn war einmal ein Bruder, der jetzt im Westen ist, der war früher im Gefängnis in Russland. Ich glaube, trotz KGB hat er ein Buch geschrieben, könnt ihr vielleicht nachkaufen, dieses Buch irgendwo bei eBay oder auf dem Markt. So, Glaube trotz KGB. Und da schildert er, oder bei uns geschildert, aber in dem Buch beschreibt er das auch. Dann sagt er, wir waren im Gefängnis, da war ein orthodoxer Priester, da war ein Adventist da, dann war ich als Baptist da, und da waren noch ein paar andere da im Gefängnis. Wir waren als Christen im Gefängnis, und wir haben eines gelernt, keine Grenzen mehr, keine religiösen Grenzen. Dann haben sie gesagt, der orthodoxe Priester hat Prophetien gehabt für jeden Einzelnen von uns, wenn wir gebetet haben. Und wir haben dann unser Essen, wenn Schweinefleisch dabei war, haben wir von dem Adventisten das Schweinefleisch genommen und haben unser Essen ihm gegeben. Weißt du, dann haben wir keine Grenzen mehr gehabt. Wir waren Brüder und Schwestern, obwohl wir verschiedene Religionen angehörten. Glaube trotz KGB. Und das wird passieren. Wenn Verfolgung kommt, dann sind wir eins, da wird man nicht gefragt, bist du evangelisch, bist du Methodist, bist du lutherisch, was weißt du, Katholik? Da sind wir Brüder und Schwestern in Christus. Ja? Was würde passieren, wenn Christen anfangen würden, einander zu vergeben? Wenn wir alle Ärgernisse und Beleidigungen nun aus dem Weg räumen würden und das Beste suchen, der Gemeinde, der Stadt? Doch der Teufel sorgt dafür, dass die Liebe erkaltet und die Ungerechtigkeit bei den meisten Christen überhand nimmt. Tut mir leid, dass es so ist. Merkwürdig, Paulus betet, ringt um die Liebe in den Gemeinden, unter den Christen hin und her. Anscheinend war die Liebe schon damals eine Mangelware. Schau doch das Gebet an Philemon. Ich bin immer noch nicht fertig mit meiner Bibelschule Philemon, an der arbeite ich immer noch. Aber interessant ist, was bei Philemon gewesen ist. Philemon war ein christlicher Geschäftsmann und hatte in seinem Haus eine Hauskirche in Rom. Trifft Paulus einen Burschen, der mal hier bei Philemon in der Gemeinde mal war und zuhörte, diesen Onesimus, ein entlarvener Sklave, und Paulus nimmt sich seiner an. Eigentlich entlarvene Sklaven können sofort getötet, gekreuzigt werden, nach dem Gesetz damals. Onesimus kommt wieder zum Glauben zurück, als Abgefallener. Der wollte dieses ganze fromme Zeug da bei diesem Philemon zu Hause nicht anhören. Deshalb ist er abgehauen. Onesimus war zu Jesus gekommen, und jetzt schickt ihn Paulus zurück. Onesimus, du gehst ganz schön zum Herrn Philemon zurück und bringst die Dinge in Ordnung. Und also schickte Paulus einen Brief noch mit dem Onesimus an Philemon und sagte, Philemon, nimm diesen Bruder auf, das ist jetzt dein Bruder, auch wenn er ein entlarvener Sklave ist, auch wenn er dir Schaden zugefügt hat und großen Schaden zugefügt hat, dein Geld ist verloren gegangen, was du für den ausgegeben hast. In Vers 6, da schreibt er an Philemon, und ich bete, und du siehst, wofür er betet, und ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Nimm ihn an. Und durch die Liebe, die du anderen erweist, weißt, man kann allen anderen Leuten helfen, aber wenn einer mir Schaden zugefügt hat, wie dieser Onesimus, nee. Und jetzt verstehst du, zeigst allen anderen Freundlichkeit und Güte, bist ganz netter Kerl, verstehst du, und die Leute rühmen dich. Du hast viele Menschen ermutigt und so weiter, und sie haben Ermutigung erfahren. Wie oft, lieber Bruder, hast du anderen Christen im Glauben gestärkt? Und jetzt tu das für Onesimus. Spring über deinen Schatten. Wenn wir sagen, teilt euren Glauben, da denken die meisten Christen den Gläubigen draußen auf der Straße, den Passanten Traktate verteilen. Aber hier teilt euren Glauben, ist an Gläubige gerichtet, an einen Geschäftsmann, an einen Christ und Geschäftsmann. Also, Paulus drängte den Philemon, du sollst diesen Onesimus aufnehmen, als dein Bruder in Christus, nicht mehr als deinen Sklaven, aber als Bruder in Christus. Und Paulus bezieht auf alle Gläubigen und er betet, lieber Philemon, dein Glaube ist aktiv, du teilst deinen Glauben mit anderen Leuten hilfst du, aber jetzt dein entlarvener Sklave, du sollst jetzt lernen, ihn zu verstehen, sich seiner zu erwarten, ihm zu vergeben und ihn nicht ans Messer liefern. Paulus, dieser Philemon hätte einfach diesen Onesimus nehmen können und dem Gericht übergeben, der wäre gekreuzigt. Ganz einfach nach dem römischen Gesetz. So, Onesimus, ja, er kann jetzt seinen Glauben, nein, ja, der beweisen, ja, Onesimus zuerst auch, der muss seinen Glauben beweisen, dass er überhaupt zum Philemon nach Hause geht. Der könnte sagen, mit dem, ich liefere mich nicht aus, da, dass er mich da ausliefert, womöglich, ich weiß, wie der ist. So, und betet für Philemon, dass er gnädig ist. Dass er gnädig ist mit diesem Onesimus. Und wir haben uns, ja, wir haben gesehen, wie Paulus betet, damit wieder die Liebe, das Band der Liebe wiederhergestellt wird. Apostolisch beten, das trifft auf uns zu. Ja, ich soll es anwenden. Nehmen wir unsere schwachen Geschwister an, die gefallen sind, die Fehler gemacht haben, die sich an uns versündigt haben. Und so viele Menschen haben sich an uns versündigt. Ach, ich habe gar nicht so viel Haut, um alles aufzunotieren und zu beschreiben. Ja, wir sollen auch beten und großzügig sein. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Körperteile. Wenn du dich im Finger schneidest, dann ist alles kaputt bei dir. Verstehst? Dann ist so Fieber, dann was weiß ich, was du alles hast. Schneid dich mal im Finger. Und dann weißt du, wenn ein Glied leidet, wenn ein Finger leidet, sogar der kleinste Finger womöglich. Wenn einem schlecht geht, geht es allen schlecht. Und das ist der Leib Jesu. Wenn einer angefochten ist, sind alle angefochten. Und Gott möchte die Christenheit heilen. Ich weiß, dass Gott nicht sofort heilt. Es ist ein Prozess. Heilung ist ein Prozess, auch die geistliche Heilung. Bevor Gott andere heilt, heilt er mich und dich und uns zuerst. Und dann erst die anderen. Bevor er andere bekehrt, hör auf für die Bekehrung anderer zu beten, bekehr dich mal selber. Ja, und wenn du bekehrt bist, dann werden die anderen sich von selber bekehren. Denn du gehst doch plötzlich in eine andere Richtung. Alle gehen so und du gehst so. Da stimmt was nicht. Und alle werden aufmerksam. Also der marschiert in eine ganz andere Richtung. Bevor Gott anderen begegnet, begegnet er uns zuerst. Bevor andere verändert werden von Herrn, werden wir verändert. Bevor Gott anderen hilft, hilft er zuerst mal uns. Und wenn er uns geholfen hat, dann kann ich sagen, lieber Gott, hilf auch dem oder der oder jenem. Bete nicht das Erste, das Offensichtliche. Repariere Gott. Flick. Gott ist kein Flicker. Er repariert nicht. Und in der Bibel heißt es, man flickt nicht einen neuen Lappen auf ein altes Kleid oder was auch immer ist in der Bergpredigt. Setzt wieder in Stand. Nein, behebt den Mangel. Das sind alles Reparaturgebete. Wenn du apostolisch beten willst, dann fang an zu beten und zu fragen, Herr, was möchtest du tun? Was sollst du tun? Was erwarten wir? Was möchte Gott tun, um sein Reich zu verwirklichen? Frag mal Gott, was möchte er tun, dass sein Wille verwirklicht wird und dass das Reich Gottes wächst und überhand nimmt? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird dir alles andere zufallen. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Das sind Worte Jesu. Halleluja. Du hast Bedürfnisse, Probleme. Setz das Reich Gottes an erster Stelle in deinem Leben. Egal was es ist. Jesus, dein Wille geschehe. Dir ging es um das Reich Gottes. Immer wenn du gebetet, gesprochen und gepredigt hast, hast du immer den Willen Gottes, des Vaters tun wollen. Ich muss in das sein, was des Vaters ist. Wenn einmal das Reich Gottes und deine Liebe da ist und der Wille Gottes geschieht, dann sind wir wie Träumende. Da werden alle Probleme von uns sich von selbst lösen. Geht es dem Reich Gottes gut? Dann geht es auch uns gut. Und damit, Halleluja, spreche ich mit Paulus, damit sind auch unsere Bedürfnisse gedeckt und ausgefüllt und unser Leben hat eine ganz andere Qualität. Ich preise dich, Gott. Amen.